Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Amate, ein Podcast von God's Rage, gelesen von Tetzel. The Art of War, das byzantinische Kaiserreich. Wir werfen einen Blick auf das Jahr 1453 und schauen auf den Südosten Europas. Genauer gesagt an den Bosporus, wo Europa und Asien aufeinandertreffen. Dort in der Stadt Konstantinopel hatte für Jahrhunderte die Macht des byzantinischen Kaiserreichs geruht und mit ihr das Erbe des einstigen römischen Imperiums, welches schon lange zuvor, zumindest im Westen, untergegangen war. Doch nun sollte auch der Osten, das byzantinische Kaiserreich, einst fester Bestandteil der Weltmacht, dessen Schicksal teilen. Doch wie hatte es so weit kommen können? Wie hatte das Reich seine einstige Macht eingebüßt und was sollte diesem nachfolgen? Darum geht es heute. Kapitel 1. Wer waren die Byzantiner? Bevor wir uns mit dem Niedergang des Reiches befassen, sollten wir uns erst einmal die Ursprünge dessen anschauen. Die Ursprünge des byzantinischen Kaiserreichs lagen, wie die meisten von euch sicherlich wissen dürften, ursprünglich in einem anderen Reich, das sogar noch deutlich bekannter war und auch immer noch ist, dem Römischen Reich. Jedoch zu einer Zeit, als Rom den Zenit seiner Macht bereits deutlich überschritten hatte. Das Reich der Byzantiner entstand dabei aus der östlichen Reichshälfte. Doch wie kam es eigentlich zur Teilung? Nun, schon lange vor der offiziellen und endgültigen Teilung des Reiches im Jahre 395 gab es bereits eine vorangegangene, und zwar unter dem Philosophenkaiser Mark Aurel und seinem Mitkaiser Lucius Verus, die allerdings weniger eine vollständige Trennung des Reiches war, sondern mehr eine Teilung der militärischen Befehlsgewalt in West und Ost. Grund dafür waren Konflikte mit den beiden Erbfeinden Roms, den Germanen in der westlichen Reichshälfte und den Parthern im Osten. Für Rom war dies denkbar ungünstig, da es nun zugleich an mehreren Grenzen Ressourcen und Männer aufbringen musste, um die Lage zu entschärfen. Und obendrein auch jemanden, der sich darum kümmerte, und somit entschieden die beiden Kaiser sich dazu, das Kommando zu teilen. Mark Aurel bereitete sich auf einen Krieg gegen die Markomannen im Quaden vor, während Verus nach Osten zog, wo er einen mehr oder weniger erfolgreichen Feldzug gegen die Parther führte. Eine weitere Teilung erfolgte im Jahr 254, als Kaiser Valerian sich gegen die Sassaniden wandte, die die Parther mittlerweile abgelöst hatten, und seinem Sohn Gallienus die Verteidigung des Westreichs gegen die Germanen anvertraute. Diese Gewaltenteilung des militärischen Kommandos fand etwa 3 Jahrzehnte später unter Kaiser Diokletian auch seinen Weg in die römische Verfassung. Diese Teilung wurde später noch erweitert, als neben den beiden Seniorkaisern, den sogenannten Augusti, noch 2 Juniorkaiser, die Caesares, eingeführt wurden. Man spricht hierbei von der Tetrarchie, die bis 306 nach Christus Bestand haben sollte, als Kaiser Konstantin der Große begann, das Reich unter seiner Herrschaft zu vereinen. Diesem verdankt Konstantinopel übrigens auch seinen Namen. Und er war es auch, der nach Antritt seiner Herrschaft seinen Regierungssitz nach Osten verlegte. Er musste die Stadt nicht neu gründen, denn es gab dort bereits eine alte griechische Kolonie mit dem Namen Byzanz, die einige günstige Vorteile bot. Zum einen lag sie am Bosporus, hatte also Zugang zum Schwarzen Meer und zum Mittelmeer. Außerdem lag die Stadt auf einer Halbinsel und war zu drei Seiten von Wassern umgeben, was eine Verteidigung deutlich erleichterte. Hinzu kam, dass die Stadt etwa in der Mitte zwischen den gefährdeten Grenzen im Westen und denen im Osten lag. Konstantin erweiterte die Stadt und baute sie nach römischer Weise aus. Mit Palästen, einem Hippodrom, also einer Pferderennbahn und was eine römische Stadt eben noch so brauchen konnte. Der Osten des Reiches erlangte somit immer mehr Bedeutung. Wirtschaftlich hatte er dies übrigens schon lange inne gehabt, denn der Osten des Reiches war weitaus wohlhabender als der Westen und ein Großteil des römischen Steueraufkommens kam von dort. Insbesondere aus Ägypten, Syrien und Kleinasien, wo auch einige der nach Einwohnerzahl größten Städte lagen. Darunter neben Konstantinopel, Ephesos, Antiochia und natürlich Alexandria. Nichtsdestotrotz hatte Konstantin das Reich geeint und nicht geteilt. Dies sollte erst später geschehen. Als eigenständiges Reich existierte Ostrom nämlich seit 395. Zu dieser Zeit regierte Kaiser Theodosius, der das Imperium Romanum schließlich unter seinen beiden Söhnen aufteilte. Flavius Arcadius übernahm dabei die Regierungsgeschäfte in der östlichen Reichshälfte. Arcadius hatte seinem Vater dabei zuvor schon als Mitkaiser im Osten unterstützend gedient und war demnach nicht ganz unerfahren, was die Verwaltung eines Imperiums anbelangte und außerdem mit dem Osten des Reiches vertraut. Sein Bruder Flavius Honorius dagegen vertraute der Vater die Herrschaft über den westlichen Teil des Reiches an. Dabei waren beide Reiche nicht gänzlich voneinander abgekoppelt, denn beide Brüder waren gleichberechtigt und Gesetze in der einen Hälfte galten in der anderen Hälfte ebenfalls. Dennoch sollte der Osten immer mehr und mehr an Unabhängigkeit erlangen. Letzterer Bruder hatte dabei deutlich das Schlechtere losgezogen, denn die Tage Westroms waren gezählt. In etwa um diese Zeit geschah es, dass sich dieses nämlich mit immer neuen Bedrohungen konfrontiert sah. Attila und seine Hunnen setzten dem Reich mächtig zu und obendrein hatte man mit mehreren Germanenstämmen zu tun, die nach und nach weite Teile des Reiches in ihren Besitz brachten, darunter Gallien, die Iberische Halbinsel und Nordafrika. Damit blutete das einstmals so mächtige westliche Rom immer weiter aus, insbesondere wirtschaftlich, denn mit den Provinzen gingen auch deren Bewohner und die Steuereinkommen verloren. Und im Jahre 476 wurde der letzte weströmische Kaiser Romulus Augustulus abgesetzt und die schwache Flamme des weströmischen Reiches schlussendlich ausgepustet. Übrig blieb nur der Osten, der fortan als eigenständiges Reich bestehen blieb und noch für einige Zeit aufblühen sollte. Kapitel 2: Das Zeitalter der Restauration. Arcadius, der Kaiser des Osten, sollte schließlich im Jahr 408 sterben. Er war gerade einmal 30 Jahre alt gewesen. Ihm folgte Theodosius II., sein gerade einmal 7-jähriger Sohn. Dieser zählte dabei eher zu den schlechteren Kaisern. Doch sollte das Reich nicht allzu schwer darunter leiden, was vor allem daran lag, dass es an den Grenzen des Imperiums ruhig blieb. Selbst mit den Hunnen ließ sich ein Frieden erkaufen, sodass einzig einige religiöse Kontroversen und Unruhen dem Reich ein Stück seines inneren Friedens nahmen. Währenddessen wurde das alte Westreich geradezu filetiert und unter Vandalen, Westgoten, Franken und weiteren Stämmen aufgeteilt. Doch auch wenn Theodosius ein schwacher Herrscher war, gab er den Anstoß für etwas, das später oft als Restauratio Imperii, die Restauration oder Wiederherstellung des Reiches, bezeichnet wurde. Das Westreich hatte da noch nicht ganz das Leben ausgehaucht und so gab es gewisse Bestrebungen, an den einstigen Ruhm des Reiches anzuknüpfen und dessen Gebiete zurückzuerlangen. Ob diese Restauration geplant gewesen war oder man schlicht versuchte, zeitweilige Schwächephasen der neuen Herren dieser Gebiete auszunutzen, ist in der modernen Geschichtsforschung umstritten. Wobei das eine das andere ja nicht zwangsläufig ausschließen musste. Theodosius setzte dabei jedoch weniger auf militärische Mittel als mehr auf diplomatische. Dazu zählten neben Verhandlungen auch Heiratspakte. Beides hatte jedoch keinen nennenswerten Erfolg. Eine große Errungenschaft geht dann jedoch auf den Kaiser doch noch zurück. Die Theodosianische Mauer. Dieses Bollwerk sollte die Verteidigung Konstantinopels bestimmen und die Stadt das ein oder andere Mal retten. Tatsächlich erfüllte die Mauer diese Aufgabe so zuversichtlich, dass sie erst über 1000 Jahre später, im Jahr 1453, endgültig überwunden werden konnte. Ansonsten war Theodosius nicht viel mehr als eine Marionette seiner engen Vertrauten, wozu neben Mutter und Schwester auch Anthemios, Präfekt der Prätorianer, zählen sollte. Ein weiterer Versuch, alte Gebiete zurückzugewinnen, scheiterte 468 unter Kaiser Leon I. Dieser hatte Theodosius' Schwester beerbt, die das Kaiserreich zusammen mit ihrem Mann Markian regiert hatte. Ab 527 sollte schließlich ein ganz besonderer Mann an die Macht kommen. Kaiser Justinian sollte von 527 bis 565 regieren. Seine Herrschaft gilt bis heute als das goldene Zeitalter des Byzantinischen Reiches. Seine Geschichte beginnt im Jahr 521, also schon 6 Jahre vor Antritt seiner Regentschaft. Nach Kaiser Anastasius I. war es zu Unruhen in der Hauptstadt gekommen und Justinian ging dabei als Sieger hervor und wurde zum neuen Kaiser gekrönt. Dieser war dabei nicht aus hohem Hause, sondern hatte sein Glück in den Rängen der Palastwache gemacht, deren Karriereleiter er emporgeklettert war. Er stammte aus einfachen Verhältnissen und soll sogar Analphabet gewesen sein. Er befriedete die Reichsgrenzen und glättete die Wogen mit dem Papst. Aufgrund theologischer Streitpunkte war es unter den vorangegangenen Kaisern immer wieder zu Reibereien mit diesem gekommen. Im Osten kam es zu Gefechten mit den Sassaniden. Diese waren einst aus dem alten Partherreich hervorgegangen, als Ardaschir I., ein Fürst dieses Reiches, den Aufstand gegen König Artabanos IV. Aus dem Geschlecht der Arsakiden gewagt hatte. 226 war die Einnahme der Hauptstadt Ktesiphon erfolgt. Das Sassanidenreich war also keine Neugründung gewesen, sondern vielmehr das Ergebnis eines Dynastiewechsels. Und mit dem Thron hatte diese neue Dynastie auch noch etwas anderes übernommen. Die Feindschaft mit den Römern, die schließlich das Reich von Byzanz von diesen erben sollten. Doch was hatte Justinian nun mit Justin zu tun? Nun, ersterer war der Neffe des Letzteren und vermutlich auch dessen Adoptivsohn, was ihm auch dessen Namen einbrachte. Heutzutage wird viel darüber spekuliert, wie eigenständig die Politik des Onkels dabei gewesen war. Womöglich war es die ganze Zeit über Justinian gewesen, der im Hintergrund die Fäden gesponnen hatte. So oder so sollte dieser 527 an die Macht kommen. In diesem Jahr wurde er von seinem Onkel zum Mitkaiser gekrönt. Doch das Jahr sollte noch nicht einmal vorübergehen, ehe Justin starb und so stattdessen der Neffe als alleiniger Herrscher an der Spitze des Reiches stehen sollte. Die Machtübernahme verlief dabei reibungslos, was, ihr vielleicht wisst, in der Geschichte Roms und Byzanz keine Selbstverständlichkeit darstellt. Im Gegensatz zum Vater war dieser übrigens kein Analphabet. Ganz im Gegenteil. Er hatte eine gute Bildung genossen und war des Lateins genauso mächtig wie des Griechischen, das im Übrigen die dominante Sprache im Ostreich war. Sofort begann er damit, umfassende Reformen in die Wege zu leiten, die nahezu alle wichtigen Lebensbereiche abdeckten. Er verbesserte die Verwaltung des Reiches und ging hart gegen Steuerhinterziehung und Korruption vor. Außerdem kam es zu einer großen Rechtsreform, in der er die Gesetze des Römischen Reiches erneuern und um neue Gesetze erweitern ließ. Dabei ging er unglaublich gründlich vor. Das zusammengefasste und geordnete Recht ging bis in die Zeit Hadrians zurück. Nichtsdestotrotz lief seine Herrschaft nicht immer reibungslos. Schon im Jahre 529 rührte sich politischer Widerstand in Teilen der Aristokratie. Dies hätte zu einer Absetzung führen können. Justinian war bereits dabei aufzugeben. Doch unterstützt durch die Sturheit seiner Frau Theodora, besann er sich eines Besseren und entsandte stattdessen seinen General Belisar mit Truppen, um die Aufstände blutig zu beenden. Merkt euch den Namen Belisar, der wird später noch einmal wichtig. Lieber Hörer, und wenn du mehr über Byzantiner, Griechen, Spartianer und Römer hören möchtest, dann unterstütze uns doch auf patreon.com/godsrage und bestimme mit, welche Geschichten wir für die weiteren Episoden ausarbeiten sollen. Vielen Dank an alle, die bereits unsere Patreons sind, und danke an dich, der du es sicher werden möchtest. Und nun zurück zu Belisar. Direkt nachdem er seine Herrschaft gefestigt hatte, begann er damit, das Stadtbild Konstantinopels zu verändern. Das wohl bekannteste Gebäude, das dabei entstand, war die Hagia Sophia, eine Kirche, die heute noch das Stadtbild prägt, wenn auch als Moschee. Hinzu kamen auch Befestigungen im Osten, mit denen er diesen schützen wollte. Denn in den kommenden Jahren würde er seine Truppen woanders dringender benötigen. Ab 553 erschütterten Machtkämpfe um den Thron das germanische Vandalenreich in Nordafrika und Justinian erkannte seine Chance. Er entsandte ein Expeditionsheer, erneut unter Belisars Kommando dorthin. Zu jedermanns Überraschung gelang es diesem sogar relativ schnell, das Vandalenreich in den Staub zu treten und zu erobern. Was folgte, waren knappe 175 Jahre, in denen Byzanz über die einstige römische Provinz herrschen sollte. 535 folgte Sizilien und Belisar landete mit seinen Truppen auf dem italienischen Festland, wo es ihm gelang, Rom, das einstige Juwel des Imperiums, einzunehmen. Schlussendlich war es Justinian selbst, der seinen General stoppte, da er ihm zunehmend misstraute. Dennoch sollte er eine wichtige Position behalten und bekämpfte Anfang der 540er die Sassaniden im Osten. 542 kam es dann ganz dicke, als die Pest im Reich ausbrach und die Bevölkerung dezimierte. Während das Reich einen Zweifrontenkrieg zu führen hatte, mit den Sassaniden wurde schließlich ein Frieden geschlossen und in Italien gewann man ebenfalls die Oberhand. Man dehnte den dortigen Besitz gar bis nach Norditalien aus und auch die spanischen Küsten fielen kurze Zeit in die Hand des Kaisers. Byzanz war damit am Zenit seiner Macht angekommen. Es hatte einen großen Teil des alten römischen Reiches zurückerobert und stand so stark da wie niemals zuvor oder danach. Tatsächlich sollte sich schon zum Ende seiner Herrschaft die ersten Probleme zeigen. Kapitel 3: Ein neuer Feind. Nach Justinian folgte Justin II. Und dieser sollte sich schon bald Konflikten zu stellen haben. In Italien fielen die Langobarden ein, die schon bald einen großen Teil der dortigen Besitzungen der Byzantiner eroberten, und auch in Nordafrika gab es Einfälle. Dort von den Berbern. Selbst die eigentlich immer unruhige Donaugrenze wurde erneut von einfallenden Stämmen bedroht. All das klingt übel, nicht wahr? Doch es kommt noch viel schlimmer. Denn auch an der Ostgrenze regt sich der Feind des Reiches. König Chosrau begann einen Krieg um Armenien, das schon des Öfteren Gegenstand von Streitigkeiten zwischen den beiden Reichen gewesen war. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts büßte das Reich auch die meisten seiner spanischen Besitztümer wieder ein. Im Jahr 602 gelangte ein Mann namens Phokas auf den Thron und dieser hätte kaum ein noch schlechterer Herrscher sein können, als er es war. Seine Regentschaft begann mit groß angelegten Säuberungen in den Reihen des Adels und des Militärs, was Erstere gegen ihn aufbrachte und Letztere schwächte. Und das zu einer Zeit, in der er das Heer bitter nötig hatte, da man an jeder Front unter Druck geraten war. Als er schließlich entmachtet wurde, lag die Armee in Trümmern und die Verwaltung war völlig marode. Sein Nachfolger, Herakleios, und dieser machte einen besseren Job und schon bald mussten die Sassaniden ihm zumindest zeitweise weichen, ehe sich das Kriegsglück nach einer verlorenen Schlacht am Orontes abermals wandte. Dadurch geriet der Süden des Reiches erst recht unter Druck und es gelang den Sassaniden, Damaskus und auch Jerusalem zu erobern. In letzterer Stadt erbeuteten sie dabei auch das wahre Kreuz, also eben jenes Kreuz, an dem Jesus Christus der Überlieferung nach gestorben war. Doch Herakleios gab sich nicht geschlagen. Dieser setzte auch Verhandlungen mit den Feinden des Reiches. Dadurch gewann er genügend Zeit, neue Truppen auszuheben und
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mit denen er schließlich erneut gegen die Sassaniden zog. Es gelang ihm, Teile des Reiches zurückzuerobern. Dennoch geschah das Unvorstellbare. Eine sassanidische Armee drang bis nach Konstantinopel vor und verbündete sich dort mit einer Armee der Awaren, die es ebenso bis dorthin geschafft hatten. Doch der Angriff schlug fehl. Wie gesagt, war die theodosianische Mauer nur schwer zu überwinden und so mussten die beiden Heere unverrichtete Dinge wieder abziehen. Schlussendlich gelang es dem Kaiser dennoch, die verlorenen Gebiete und das wahre Kreuz zurückzugewinnen. Die Byzantiner konnten nun nach einigen Krisen endlich einmal aufatmen. Doch allzu lange hielt das nicht an, denn am Himmel zeigten sich bereits wieder dunkle Wolken, als ein neuer Feind die Weltbühne betrat, und dieser sollte es in sich haben. Im Jahr 632 starb der islamische Prophet Mohammed in Medina und sein Nachfolger Abu Bakr wurde zum ersten Kalifen. Dieser fackelte nicht lange und weitete das Herrschaftsgebiet des Kalifats aus, bis er die gesamte arabische Halbinsel unter seiner Führung vereinte. Dieses begann nur kurze Zeit später auch in byzantinisches Gebiet einzufallen und dies mit einigem Erfolg, denn es gelang ihnen, Damaskus zu erobern. Im Reich reagierte man nicht sofort auf die neue Bedrohung. Womöglich hatte man die Expansion des Kalifats einfach unterschätzt, doch es sollte bis 636 dauern, bis man endlich Truppen entsandte, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Eine Armee von 15.000 bis 40.000 Mann, nach einigen wenigen bescheidenen Quellen sogar bis zu 100.000 Mann, setzte man in Bewegung, um sich den Muslimen zu stellen. Am Fluss Yarmuk, oben auf den Golanhöhen, kam es nach einigen kleineren Gefechten zur großen Entscheidungsschlacht. Und die Truppen des Kalifats sollten diese für sich entscheiden. Letzteres mag dabei kaum verwundern. Das Heer der Byzantiner war wild zusammengewürfelt aus Griechen, Arabern, Syrern, Armeniern, die allesamt durch eine Sprachbarriere behindert wurden. Glaubt man einigen arabischen Quellen, kam obendrein noch ein mächtiger Wind von Süden dazu, der den Byzantinern Staub und Sand entgegenwarf. Erneut gingen weite Teile Syriens, Palästinas und obendrein auch Jerusalem verloren. Doch warum war Byzanz zu dieser Zeit so schwach? Nun, der Hauptgrund dafür dürfte vermutlich in den andauernden Konflikten mit dem Erbfeind zu suchen sein, den Sassaniden. Beide Reiche hatten sich immer wieder gegenseitig bekriegt. Und das hatte an den Kräften beider gezehrt. Denn auch die Sassaniden sollten unter der Expansion des Arabischen Reiches durchaus zu leiden haben. Bald schon sollten die Araber auch den nächsten Schritt wagen. Muawiyah, der Gouverneur von Syrien, plante nicht nur Teile des Byzantinerreichs zu erobern, er wollte es ganz von der Erdoberfläche tilgen und stieß mit seinen Truppen immer tiefer in byzantische Gebiete vor. Gleichzeitig begann er eine eigene Kriegsflotte zu errichten. Dabei kam ihm das Know-how einiger Griechen zugute. Diese hatten sich mit der neuen Herrschaft nämlich weitestgehend abgefunden. Denn tatsächlich waren die neuen Herrscher über diese Länder relativ tolerant. Nicht-Muslime konnten auch weiterhin ganz normal dort leben, mit der einzigen Einschränkung, dass sie die sogenannte Jizya zu zahlen hatten, eine Steuer, die die Muslime für Ungläubige erhoben. Tatsächlich achteten sie die Griechen sogar und ermutigten griechische Fachleute aus den Bereichen Architektur, Bau, Verwaltung und Schiffsbau dazu, sich in ihrem Reich niederzulassen. Die neu errichtete Flotte wurde auch bald schon eingesetzt und somit lagen nun auch die byzantinischen Inseln in Reichweite der islamischen Eroberungsbestrebungen, sodass Rhodos, Zypern und auch Kos schon bald den Besitzer wechselten. Muawiyah sollte sich schließlich auch zum neuen Kalifen aufschwingen und konnte seine Pläne zur Eroberung Byzanz nun selbst in die Hand nehmen. 674 kam es zur Belagerung der Hauptstadt durch die arabische Flotte. und diese sollte bis 678 andauern, also 4 quälend lange Jahre. Doch hier, vor den Mauern Konstantinopels, sollte der Siegeszug der Araber erstmals gestoppt werden. Und zwar durch eine Geheimwaffe des Reiches, dem griechischen Feuer. Dies war eine brennende Flüssigkeit, die aus einigen Metern Entfernung über eine Art Düse verspritzt werden konnte. Das Tückische dabei war, es brannte sogar auf dem Wasser und konnte durch dieses auch nicht gelöscht werden. Somit sollte es für die kommenden Jahrhunderte die maritime Vormachtstellung der Byzantiner im Mittelmeer sichern und den Arabern das ein oder andere Mal schwere Verluste beibringen. So geschah es auch 678 in Konstantinopel, als die byzantinische Flotte ankam und das todbringende griechische Feuer auf die Araber niederregnen ließ, deren Flotte dann ein grausiges Inferno erlebte. Somit endete die arabische Siegesserie, die etwa 40 Jahre angedauert hatte, und das Reich bekam erneut Luft zum Atmen. Konstantin IV. Folgte Justinian II., verteidigte das Reich dabei erfolgreich gegen Angriffe von außen, auch gegen die Araber, doch er regierte nur 10 Jahre, ehe man ihn wieder absetzte. Es folgten Jahre der Streitigkeiten, mit schnell wechselnden Kaisern wie Tiberius II., noch einmal Justinian II., der den Thron im Jahre 705 zurückerobern, jedoch nur für weitere 6 Jahre halten konnte. Philippikos Bardanes, Anastasios II. Und schließlich Theosios III., und Leon III. Lieber Hörer, wenn auch in dir ein unlöschbares Feuer nach körperlichem Fortschritt brennt, schau auf unsere Nahrungsergänzungsmittel Made in Germany. Auf godsrage.com bekommst du mit dem Code Valhalla 10% auf das gesamte Warensortiment von Kreatin über Protein und Vitamine. Und nun weiterhin gute Unterhaltung. Kapitel 4. Stetiger Niedergang. Obwohl Byzanz noch immer mächtig war, bekam die Fassade langsam bereits Risse. Die Kriege und Machtwechsel hatten an der Kraft des Reiches gezehrt und es ausgemergelt. Hinzu kam der enorme Bevölkerungsverlust der Justinianischen Pest, der nach wie vor nicht wieder gut gemacht worden war. Damals hatte das Reich fast ein Drittel seiner Bevölkerung eingebüßt. Die Wirtschaft des Kaiserreichs hatte sich durch all diese Dinge deutlich verschlechtert. Genauso wie das Bildungssystem, das für Byzanz fast schon überlebensnotwendig war. Byzanz war zu dieser Zeit bekannt für seine effiziente Verwaltung, die den Mangel an gelehrten Menschen natürlich zu spüren bekam. Obendrein hatte auch das Heer in den vorangegangenen Jahrzehnten stark abgebaut, was sich auch in Form einer neuen Belagerung Konstantinopels durch die Araber zeigte, die jedoch dank des griechischen Feuers erneut abgewehrt werden konnte. Kaiser Leon schaffte es, das Reich militärisch wieder fit zu machen, auch dank guter Bündnisbeziehungen. Die Muslime hielt er auf Distanz und schlug sie in einer Reihe von entscheidenden Schlachten. In seiner Regentschaftszeit fällt jedoch auch ein Ereignis, das heute als Bilderstreit bekannt ist, wobei es sich um die theologische Frage handelt, ob Bildnisse von Christus, Mutter Maria oder anderer Heiliger mit dem christlichen Glauben zu vereinen waren. Diese Frage mag auf den ersten Blick eher zweitrangig für ein großes Imperium gewesen sein, doch bedeutete sie, dass die byzantinische Gesellschaft tief gespalten wurde. Unter seinem Sohn und Nachfolger Konstantin V. sollte die Debatte noch einmal umso höhere Wellen schlagen. Dieser lud zu einem Konzil und verdammte dabei die Anhänger der ikonophilen Lehre, war also ein klarer Anhänger des Bilderverbots. Anhänger der Gegenpartei wurden dabei aus dem Militär und der Verwaltung entlassen und es fehlten somit erneut fähige Kräfte in allen Bereichen. Dieser Streit sollte das Reich von diesem Zeitpunkt eine lange Zeit beschäftigen, wobei mal die eine, mal die andere Seite die Oberhand hatte, je nachdem, welcher Fraktion der amtierende Kaiser eben angehörte. Hinzu kam das wechselhafte Kriegsglück gegen die Araber, die mittlerweile unverkennbar der neue Erzfeind der Byzantiner waren. Das Sassanidenreich existierte zu diesem Zeitpunkt übrigens schon gar nicht mehr. Noch deutlich stärker durch die gemeinsamen Kriege geschwächt, war es schon im Jahr 651 gänzlich im Reich der Araber aufgegangen. Im Jahre 800 sollte ein weiterer Rivale der Byzantiner hinzukommen, der diesem sein Erbe als Nachfolger Roms streitig machen wollte. Karl der Große wurde zum Kaiser des Frankenreichs und sollte somit als Kaiser im Westen das Gegenstück zu Byzanz bilden. Dieser regierte über das heutige Frankreich, die Benelux-Staaten, weite Teile Italiens und auch über große Teile Deutschlands und Österreichs. Eine Zeit lang war übrigens über eine Heirat Karls mit der Mutter Konstantin V. nachgedacht worden, die jedoch nie zustande gekommen war. De facto wäre das Alte Reich über eine solche Verbindung sogar wieder vereint gewesen. Zur selben Zeit verlor das Reich auf dem Balkan nahezu jeden Einfluss und auch in Kleinasien und Unteritalien verlor man Gebiete. Gegen die Araber zeigte sich das Kriegsglück nach wie vor wechselhaft. 863 gelang die Zerschlagung eines arabischen Heeres, sodass die Initiative erneut auf Seiten der Byzantiner lag, die diese auch für über ein Jahrhundert innehalten sollten, was ihnen den Rücken frei hielt, um sich erneut auf dem Balkan breit zu machen. Kapitel 5: Die Katastrophe. Ende des 10. Jahrhunderts hatte Byzanz einmal mehr mit Umstürzen zu kämpfen, die jedoch dank eines Prinzen der Rus und seiner Wikinger überstanden werden konnten. Diese wurden ab diesem Zeitpunkt ins Heer der Byzantiner aufgenommen und sollten zur berüchtigten Varägergarde werden. Ab 1040 kam es zum stetigen Machtverlust im Kampf gegen die Seldschuken, einer türkischen Dynastie, die weite Teile Anatoliens eroberten. Bei Mantizikea verlor man 1071 eine größere Schlacht und musste Armenien im Tausch gegen die Freilassung des Kaisers hergeben. Schlimmer jedoch waren die Thronwirren, die durch das Gerücht entstanden, der Kaiser wäre tot. Zahlreiche der byzantinischen Generäle marschierten mit ihren Armeen daraufhin nach Konstantinopel, um das vermeintliche Machtvakuum auszufüllen und überließen das Land, das sie eigentlich zu verteidigen hatten, der Schutzlosigkeit. Nach einiger Zeit gelang es Alexios I., Komnenos, zur Macht zu gelangen. Dieser ging dabei denkbar radikale Schritte. Er ließ Kirchengüter beschlagnahmen und deren Schätze einschmelzen, um die klammen Staatskassen wieder aufzufüllen und schaffte es dank der Hilfe Venedigs, die Normannen an der Eroberung der Adriaküste zu hindern, wenngleich man dafür einen hohen Preis zahlte. Venedig wurde freier und steuerfreier Handel im Reich zugestanden und Byzanz sollte fortan im Handel auf dem Mittelmeer nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, während Venedig zur großen Handelsmacht aufstieg. Glücklicherweise kam eine Aufspaltung des Seldschukenreichs in kleinere Reiche hinzu, was Byzanz etwas entlastete. 1095 kam es dann zu einem Großereignis. Im verzweifelten Abwehrkampf mit den Seldschuken, an die man 1077 Jerusalem verloren hatte, wandte sich der Kaiser an den Westen und erbat militärische Hilfe. Und der Westen antwortete. 1095 forderte Papst Urban II. Die Christenheit dazu auf, Jerusalem aus den Händen der Muslime zu entreißen, und schon bald setzten sich die Truppen in Gang. Zunächst kamen die Massen des Volkskreuzzuges, der jedoch kaum, dass das Heer in Kleinasien ankam, mit dessen völliger Auslöschung endete. Diesem Zug folgte einige Zeit später ein weiteres Heer, das jedoch deutlich besser aufgestellt war und aus gut gedrillten und gut ausgebildeten Rittern bestand. Der Kaiser nutzte die Chance und bot den Anführern seine Hilfe an. Im Gegenzug hatten ihm die Kreuzfahrer alle eroberten Gebiete zu übergeben. Und dieser Kreuzzug war deutlich erfolgreicher als das dilettantische Dilemma des Volkskreuzzuges. Bei Dorylaeum gelang ein Sieg gegen die Seldschuken und die Kreuzfahrer schafften es, mehrere bedeutsame Städte zu erobern, unter ihnen auch Jerusalem. Allerdings gab man diese nicht an Byzanz zurück, da man das Gefühl hatte, dass dieses einen nicht ausreichend unterstützt hatte. Tatsächlich versuchte der Kaiser später sogar, Antiochia zurückzuerlangen, wobei er ausgerechnet auf die Hilfe der Seldschuken setzte. Entsprechend groß war das Misstrauen der Kreuzfahrer, die das Königreich Jerusalem ins Leben riefen. Byzanz kontrollierte mittlerweile nur noch Teile Anatoliens und des Balkans und war schon lange nur noch ein Schatten seiner selbst, auch wenn die Periode von etwa 1070 bis kurz vor dem 4. Kreuzzug eine wirtschaftliche Blüte brachte. Die Spannungen zwischen den Kreuzfahrern im Westen und dem Byzantinischen Reich sollten sich eben in jenem 4. Kreuzzug entladen, der für das Reich zur Katastrophe wurde. Eigentliches Ziel des Zuges war die Befreiung des muslimischen Ägyptens. Stattdessen jedoch wandten sich die Kreuzfahrer gegen das christliche Byzanz. Auch die Ermahnung des Papstes, der ausdrücklich davor warnte, gegen Christen zu Felde zu ziehen, half dabei nichts. Und im Jahr 1204 wurde Konstantinopel, das so lange gegen die äußeren Feinde bestanden hatte, von eben jenen Kreuzfahrern erstürmt und gnadenlos geplündert, wodurch zahlreiche Schätze, Kunstwerke und Bücher verschleppt wurden. Das wohl bekannteste Beispiel dafür sind die Pferde von San Marco, die bronzene Statue eines Pferdegespanns, das nach Venedig verschleppt wurde und dort das Westportal des Markusdom geziert hatte, bis sie 1977 durch eine Replik ausgetauscht worden war. Diese Statue war schon damals antik und stammt vermutlich aus einer Zeit, als beide Reichshälften noch geeint gewesen waren. Woher genau, ist relativ unsicher. Sowohl Rom als auch Alexandria oder Griechenland werden als mögliche Entstehungsorte gehandelt. Einige Historiker gehen sogar davon aus, dass sie schon unter Kaiser Nero entstanden waren. So oder so war der Schlag durch den vierten Kreuzzug einer, der Byzanz mehr Schaden zufügte als Jahrhunderte der Abwehrkämpfe gegen Sassaniden, Araber und Seldschuken. Von dieser Katastrophe sollte sich das Byzantinische Reich nie wieder erholen. Kapitel 6 – Das Ende. Die Seldschuken mussten sich schließlich den Mongolen beugen und Anfang des 14. Jahrhunderts löste sich ihr Reich auf. Was entstand, waren zahlreiche kleine Fürstentümer, von denen eins der Dynastie der Osmans entsprang. Dieses Fürstentum breitete sich immer weiter aus und eroberte Anatolien, Kappadokien und breitete sich auf dem Balkan aus. Die Macht des Kaisers schrumpfte somit schleunigst zusammen und um 1400 war davon nichts mehr übrig. Über die Grenzen Konstantinopels hinaus erstreckte sich der Arm des Kaisers überhaupt nicht mehr. Doch auch dies war nur noch von kurzer Dauer. Im Jahre 1453 erschien Sultan Mehmed II. Vor den Toren der byzantinischen Hauptstadt und diesmal boten die Mauern keinen ausreichenden Schutz mehr. Mit einigen gewaltigen Geschützen wurde diese schließlich durchbrochen und die Soldaten des Sultans drangen die Stadt ein. Die Stadt fiel in die Hände der Osmanen, die Konstantinopel zu ihrer neuen Hauptstadt machten und Konstantin XI., der letzte Kaiser des Reiches, ging in der Schlacht mit dieser unter. Damit endete mehr als ein Jahrtausend der byzantinischen Geschichte, wenn wir die Reichsteilung von 395 als Ausgangspunkt nehmen. Doch was bleibt von Byzanz? Nun, auch wenn es der vierte Kreuzzug war, der den vielleicht letzten Nagel in den Sarg des Reiches schlug, hatten die Plünderungen auch etwas Gutes. Die vielen Bücher und Kunstgegenstände, die geraubt wurden, führten im Westen zu einem gesteigerten Interesse an der Antike und den Errungenschaften vergangener Zeiten. Hinzu kam eine Welle an Gelehrten, die aus dem Reich flohen und ihr Wissen mitnahmen. All das war schlussendlich eine der Triebfedern für die Zeit der Renaissance, in der Europa aufblühte und Kunst, Kultur, aber auch die Wissenschaft gewaltige Fortschritte erzielten. Hinzu kommt das Fortbestehen der orthodoxen Kirche, die in weiten Teilen Osteuropas nach wie vor die häufigste Konfession darstellt. Und natürlich ist da noch Konstantinopel. Heute Istanbul, das unter den Osmanen zwar einige Veränderungen durchlebte, aber dennoch ein Schmelztiegel der verschiedenen Kulturen blieb und weiterhin lange Zeiten der Blüte unter den Osmanen erlebte. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.